Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gassel und Mattei. Heute soll es gehen um das Ende des Bundeswehreinsatzes in Mali. Letzte Woche war der Abschieder oder der Verabschiedungsappell des Einsatzes und wir wollen einfach nochmal schauen, okay, was hat die Bundeswehr da gemacht, wie kam es dazu, wie stehen wir heute da, war der Einsatz ein Erfolg und mit dem Ende des Einsatzes, was für ein neues Kapitel der Bundeswehr tut sich dabei aus. Mit dabei heute wieder Andreas Grassel, es freut mich, dass du da bist und du kannst mich gleich mit den Flinken 4 beschießen.
Beschießen, wenn ich sie vor mir habe. Also unser Segment, die Flinken 4, beginnt mit der Frage. EU-Gericht kippt Sanktionen gegen russische Oligarchen. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg hat Sanktionen aufgehoben, die die EU zwischen Februar 2022 und März 2023 gegen die russischen Oligarchen Michael Friedmann und Pyotr Aven verhängt hatte.
Ja, ich glaube, da habe ich eine unbeliebte Meinung dazu, aber ich finde, für alle Menschen gilt erstmal die Unschuldsvermutung und man konnte diesen zwei Oligarchen eben keine Beteiligung oder keine Nähe zu Putin nachweisen und deshalb hat man die Sanktionen gegen sie fallen gelassen. Der Grund war damals, die Sanktionen gegen sie, dass man sie überhaupt erst aufgestellt hat, war, dass sie sich nicht gegen den Krieg geäußert haben. Mhm. Und ja, das finde ich so ein bisschen, da ist die EU recht schnell mit Sanktionen, was einerseits ein effektives Mittel ist, aber andererseits stelle ich mir die Frage, okay, brauchen demokratische Länder solche Sanktions- oder solche Waffen, um da wirklich ohne Unschuldsvermutung vorzugehen. Deswegen, ich finde diesen Schritt ganz gut so.
Sie sind immun gegen Honeytraps, da ihre Frauen bereits wissen, dass sie eine Affäre haben, enthüllt Frankreichs Geheimdienst.
Ja, das war eine ernsthafte Meldung. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich musste echt drüber schmunzeln. Es passt so ein bisschen zu den Franzosen. Die Russen haben dann auch darauf geschrieben, dass es die echt vor, sie nennen das irgendwie das französische Paradoxon oder sowas. Also man kann die halt echt nicht mit irgendwelchen Sexfallen oder Affären dann unter Druck setzen, weil die Frauen halt schon Bescheid wissen. Ich frage mich, welche Frau das mitmacht. Aber es ist natürlich auch eine Meldung im Informationsraum, die halt zeigt, okay, das ist Abschreckung. Wir können hier nicht mit Frauen hier in Fallen gelockt.
Ich kenne einen Franzosen, der sagt immer, ich bin verheiratet, aber nur in meiner Heimatstadt. Hat Ukraine drittes Patriot-System?
Ja, also fand ich eine spannende Meldung. Wir haben ja gar nicht so viel in Deutschland davon. Ich meine, 12 waren das an der Zahl. Jetzt liefern wir das dritte. Man muss sagen, ein System ist nicht allein dieser LKW mit den verschiedenen Raketen obendrauf, sondern ist halt ein komplettes Paket von Radaranlage und noch so ein paar andere Sachen mit dabei. Also ist schon eine große Sache und die Ukraine braucht es auf jeden Fall. Mir fällt es immer schwer zu verstehen, warum das immer stückchenweise geschickt wird. Also wieso hat man das nicht schon vor einem Jahr geschickt, wenn man jetzt feststellt, man kann es jetzt doch schicken? Ich meine, Das fällt mir immer ein bisschen schwer zu verstehen. Da kann ich die Kritiker schon nachvollziehen, aber ich finde es gut, dass wir es jetzt geliefert haben.
Bubatz legal. Olaf Scholz wird auf seiner China-Reise von einem besorgten chinesischen Austauschstudenten gelöchert aufgrund der Teillegalisierung.
Das fand ich eine super lustige Aktion. Also Scholz gerade auf Reise in China unterwegs, ist dann auch an der Uni und spricht da und dann stellt ihm halt ein chinesischer Student im perfekten Deutsch eine Frage und ich schwör's, die war bestimmt so geframed. Er sagt so, hey, bei uns in China ist Cannabis illegal und ich gehe jetzt bald nach Berlin als Austauschstudent und habe Angst, dass nach der Legalisierung oder Teillegalisierung ich jetzt damit konfrontiert werde. Mich irgendwie dann hier, was soll ich beachten, fragt er dann den Scholz, wenn ich irgendwie jetzt nach Berlin gehe und aber nicht konsumieren will. Und er fragt halt so, was soll ich als Student beachten, wenn ich Cannabis nicht probieren will oder meine eigene Gesundheit nicht gefährden will? Und Scholz antwortet, die Antwort ist ganz einfach, nicht rauchen. Das war erstmal, fand ich, sehr schlagfertig von Scholz. Danach sagt er aber was super Komisches. Und er sagt dann, wenn man in Berlin studiere, könne man die ganze Zeit unterwegs sein und trifft niemanden, der sowas tut. Und dann denke ich mir, okay, von welchem Berlin spricht er denn gerade? Weil wenn ich da echt hier, the flair of Berlin ist halt dann an jeder Ecke irgendwie Marihuana zu riechen. Also das fand ich dann, da hat er übers Ziel wieder hinausgeschossen. Aber ich fand das eine super Aktion. Irgendwo in den Medien stand dann auch, ja, Scholz erklärt, chinesischen Studenten irgendwie Cannabis oder sowas. Also das fand ich eine witzige Situation am Rande der politischen oder der Geopolitik.
Wenn ich noch sagen wollte, der Flair of Berlin ist ein Deutschrapper.
Ach, wirklich?
Der heißt ja, Flair.
The Scent of Berlin.
Gut, lass uns aber in das Thema hineinstarten. Mali, wie sind wir darauf gekommen, war dein Themenvorschlag?
Genau. Letzte Woche war der Abschiedsappell vom Mali-Einsatz, wo dann nochmal die Soldaten, aber auch die Gefallenen und Verwundeten gewürdigt werden sollen. Und man hat es so ein bisschen, finde ich, oder ist ein schönes Vergleich zum Bild des Appells hier nach Afghanistan. Da waren ja die Stimmen laut, okay, man hat die Soldaten nicht gewürdigt hier mit Afghanistan und es war diese komische Aktion am Flughafen, wo die abgeholt wurden. Also da haben sich dann die Politiker gleich darauf gestürzt, dass die Regierung den Einsatz und die Soldaten, die da abgezogen sind, nicht gewürdigt haben. Gleichzeitig hattest du halt Stimmen von Soldaten, die gesagt haben, ey, ich will auch, nachdem ich vom Einsatz zurückkomme, nicht irgendwie noch irgendwo stundenlang antreten und Formaldienst machen, sondern einfach zu meiner Frau nach Hause. Aber das wurde halt damals ausgeschlachtet und scheinbar, oder jetzt auf der anderen Seite ist das Bild ganz anders. Du hattest halt wirklich aus den anderen Ministerien waren die Leute da, von Entwicklungshilfe über halt Auswärtiges Amt. Dort waren alle Leute da. Sogar Lamprecht war, ehemalige Verteidigungsministerin, war mit da und man hat dort diesen Einsatz gewürdigt. Und gleichzeitig sind halt um die Zeit herum dann Zeitungsartikel veröffentlicht worden, die auch nochmal so ein bisschen den Mali-Einsatz Revue passieren lassen. Und einer, ein sehr kritischer von Marco Seliger in Berlin, der in der NZZ erschienen ist, der ist dann sehr viral gegangen und wurde sehr kontrovers diskutiert. Er macht da wirklich er zieht wirklich einen grauenhaften Schlussstrich. Ich will nur halt die letzte Zeile hier von seinem Artikel will ich nur mal vorlesen. Und zwar schreibt er am Ende, das einzig Positive an diesem Bundeswehreinsatz in Mali ist, dass es nicht noch mehr Gefallene gegeben hat. Das ist so sein...
Wie viele waren es denn?
So, also es waren insgesamt 26, er schreibt insgesamt über 27.000 Soldaten, die der Bundeswehr, die dort dann in Mali stationiert waren. Du hattest ja zwei Missionen, einmal die UN-Mission und einmal die EU-Mission. Du hattest diese zwei Piloten, die bei diesem Hubschrauberunfall gestorben sind. Genau, im Sommer 2017 zwei Soldaten beim Absturz eines Tigers. Und dann hattest du verschiedene Anschläge, zum Beispiel den recht bekannten im Juni 2021. Da hatten Selbstmordattentäter angegriffen und da sind 12 Bundeswehrsoldaten zum Teil sehr schwer verletzt worden. In dieser Zeit, also die Erfolge sind so ein bisschen, man hat mehr als 16.000 malische Soldaten ausgebildet, also die Bundeswehr. Mhm. Und man beschreibt es als nach Afghanistan den zweitgrößten Auslandseinsatz in der Geschichte in der Bundeswehr mit mehr als 10 Jahren Einsatzdauer. Hier, ich habe die Kosten auch nochmal, riesen logistischer Aufwand, auch allein der Zurücktransport. Die Gesamtkosten des Einsatzes wurden auf rund 4,3 Milliarden Euro geschätzt. Mhm. Also so, weiß nicht, 8% vom jährlichen Verteidigungsetat, finde ich schon auch krass viel. Aber gut, auch über 10 Jahre verteilt, muss man sagen.
Es waren 19.000 malische Soldaten, die ausgebildet wurden durch die Deutschen?
Mehr als 16.000.
Mehr als 16.000, okay. Ja, da muss man jetzt natürlich sagen, inwiefern es erfolgreich war, dass jetzt Mali nach dem Militärputsch wahrscheinlich genau mit diesen von Deutschland ausgebildeten Soldaten halt Politik in die andere Richtung macht, mit der Wagner-Gruppe und mit der Türkei interessanterweise auch kooperiert in diesem Bürgerkrieg, der eigentlich ständig weitergeht. Es wird halt in Mali wahrscheinlich niemals zu Verhältnissen kommen, wo die Militärdiktatur, die es mittlerweile ist, denn sie toleriert die Opposition nicht mehr, das komplette Staatsgebiet kontrolliert. Ist das nicht vielleicht der bitterste Umstand, dass man da sehr viele Ressourcen hineingesteckt hat, damit dann alles komplett anders kommt, als man sich erhofft hat?
Ja, jetzt satteln wir das Pferd von hinten auf. Ich würde die Frage mal an den Schluss der Folge heranstellen und wirklich nochmal anfangen mit dem Anfang des Konflikts und wie der entstanden ist. Und da war eine Bevölkerungsgruppe im Norden Malis oder die dann dort über dieses Vierländereck verteilt ist. Eine spezielle Nomadengruppe hat dort auch eine Schlüsselrolle gespielt. Willst du uns ein bisschen was über die sogenannten Tuareg-Nomaden erzählen? Lernt man ja eigentlich in Deutschland Gymnasium, ich glaube 9. Klasse Erdkundeunterricht, hört man zum ersten Mal von den Tuareg-Nomaden. Sieht aus wie ein Hipster eigentlich heutzutage bei uns, nur halt mit Turban
Ja,
und
genau.
Kalaschen den Kopf meistens. Erzähl uns ein bisschen über die.
Ja, also die Tuareg sind ein Nomadenvolk in der Sahara, vielleicht die einzigen, die so richtig das Leben dort über Jahrhunderte gemeistert haben, unter eigentlich widrigsten Verhältnissen in einer der trockensten Wüsten der Welt. Die sind dort eben beheimatet. Wenn man sich jetzt die Staaten der Sahelzone und sagen wir des Mittelmeers anschaut, dann gibt es ja meistens einen bewohnbaren Streifen. Das ist dann eben dort der Süden Malis und der äußerste Norden Algeriens, der äußerste Norden Tunesiens. Und dann geht das Ganze in die Sahara über, wo eigentlich so gut wie keiner wohnt. Und die Staaten haben dort halt willkürliche, teilweise vom Lineal gezogene Linien als Grenzen. Das kommt aus der Kolonialgeschichte. Und somit sind diese Tuareg, haben keinen eigenen Staat, sondern sind auf dem Staatsgebiet sehr viele verschiedene Staaten, ohne dass sie von diesen Staaten grundsätzlich viel betastet werden. Die leben eigentlich ziemlich selbst überlassen. Jetzt ist es natürlich so, dass das wirtschaftliche Überleben, sprich irgendwie zu Geld zu kommen mit wirtschaftlichen Aktivitäten in der Wüste, sehr schwierig ist. Und aufgrund dessen hat man eine alte Qualität beschworen, nämlich die Krieg zu führen, um sich jeden möglichen Herren und Herrscher sozusagen anzubieten, der gutes Geld bezahlt für diese kriegerischen Tätigkeiten, die man vollziehen kann. Und Muammar al-Gaddafi hatte ja einen sehr großen Sicherheitsstaat. Es gibt diese Legende von der weiblichen Leibgarde, aber es gab natürlich auch große Tuareg-rebellisch dominierten Söldnertruppen. Also da gab es wirklich in Tausenden Tuaregs, die im Dienste von Gaddafi standen. Jetzt wissen wir, dass Muammar al-Gaddafi 2011 seine Macht in Libyen verloren hat. Und somit waren diese Tuaregs, die vom Geld des Gaddafis sehr gut leben konnten, auf einmal ohne Soldherrn. Also die wurden einfach nicht mehr bezahlt, die Söldner waren sich selbst überlassen. Anstelle jetzt im libyschen Bürgerkrieg weiter zu kämpfen und halt unter eigener Faust irgendwie etwas zu tun, haben sich die sozusagen auf ihre Herkunft besinnt und haben sich gedacht, na gut, wir gehören ja eigentlich hier gar nicht her, wir haben politisch hier nichts zu suchen, bezahlt werden wir nicht mehr, also gehen wir jetzt nach Hause. Und infolge von diesem libyschen Bürgerkrieg, der dann ausgebrochen ist, sind sehr viele Tuareg-Rebellen in den Norden Malis zurückgekehrt, hatten die Waffen, hatten die Ausbildung und dachten sich, na gut, also warum kämpfen wir nicht hier für eigene politische Teilhabe, vielleicht sogar für einen eigenen Staat? Und dann haben sie einen Verbündeten gefunden. Das waren die radikal-islamischen Elemente, eben auch im Norden des Mali. Und
Lass mich
zusammen
hier nochmal
mit ihnen,
reingehen,
ja.
bevor wir in die Verbündeten reingehen, weil die Tuareg waren auch so ein bisschen in der Sinneskrise. Sie haben sich auch überlegt, okay, sollen wir wieder ein bisschen Nomadenvölker sein? Sollen wir durch Tourismus wieder Geld verdienen? Kennt man, wenn man in Ägypten Urlaub macht, dann kann man da irgendwie auf einem Kamel reiten und den ihr auf dem Stein gebackenes Brot oder sowas. Das ist meistens dann deren Haupteinnahmequelle. Und hier ein großer Faktor, der für sie auch eine Rolle gespielt hat, ist eben der Kolonialismus. Wenn ich mit den Jugendlichen darüber diskutiere, dann kommen wir da immer auf sehr spannende Gespräche, wenn man sich die Karte von Mali anschaut. Die ist nämlich einfach teilweise rechtwinklig. Du hast dann halt Linien, die gerade gezogen wurden durch die Wüste. Für uns kein Geheimnis, dass das hier das Erbe des Kolonialismus ist. Aber du musst dir vorstellen, die Tuareg-Nomaden haben halt schon seit Jahrhunderten, hat hier der Opa vom Opa einem erzählt, okay, hier sind unsere Tiere und das sind unsere Weideflächen und zu dieser Jahreszeit bist du an dieser Weidefläche und dann, wenn der Mond irgendwie eine Sichel ist und hinter diesem Stein untergeht, dann gehst du 200 Kilometer weiter in diese Richtung und dann wirst du da eine Oase finden und wenn der Mond dann irgendwann da ist, gehst du hier wieder weiter. Bis dahin haben die Tiere alles Gras aufgefressen. Die hatten schon immer seit Jahrhunderten dort ihre Weidegänge und auf einmal hast du halt irgendwelche Grenzübergänge oder irgendwelche...
Wobei man sagen muss, die Grenzen darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie im europäischen Sinn, dass da ein Zaun steht, der unüberwindbar ist. Also in sehr vielen Fällen sind diese Grenzen rein theoretischer Natur.
Ja, ich habe es jetzt auch vereinfacht ausgedrückt. Sie wollten auf jeden Fall ihr eigenes Gebiet, hier diesen Azawad-Stadt, wollten die Tuareg da aufrufen. Aber die Regierung in Mali, die hatte da keinen Bock. Ist halt dieses klassische in Afrika, du hattest halt nur eine Bevölkerungsgruppe, die gerade dort an der Macht ist und die dann nie alle repräsentiert und versucht dann in der kurzen Zeit, in der sie regiert, das Beste für sich rauszuschlagen. Da hatten halt die Tuareg keinen Bock und dann sind wir so im Jahr 2012, 2013, wo du angeknüpft hast, die machen sich auf dem Weg in der Hauptstadt und wollen eben putschen und sich selber auf den Thron setzen und auf dem Weg zur Hauptstadt haben sie eben sich mit vielen teils terroristischen, islamistischen Gruppierungen, Al-Qaida-Ablegern und so weiter verbündet und sind Richtung Hauptstadt marschiert. Und da haben sie sich unterbrochen.
Und das ging auch relativ schnell. Also die waren wirklich auf allerschnellstem Kurs. Man kann sich das wirklich so bildlich vorstellen, wie man es oft sieht. Toyota Hilux hinten drauf, volle Geschwindigkeit in Richtung Bamako, haben da auf diesem Weg auch die historische Stadt Timbuktu eingenommen, die bekannt ist als Weltkulturerbe aufgrund ihrer alten Lehmhütten, Lehmbauten, historische Stätten, teilweise auch Moscheen auf diese Art und Weise, die dann teilweise von den Islamisten zerstört wurden, weil sie gesagt haben, das ist nicht der wahre Islam. Also da wurde sehr viel historisches Welterbe zerstört. Und in weiterer Folge konnten die dann eben gestoppt werden, aber nur durch das Zuhilfekommen von internationalen Truppen, allen voran den Franzosen, die sich dann schützend vor die malische Regierung gestellt haben und diese Azawad-Truppen zurückgeschlagen haben. Infolgedessen gab es dann wieder so einen Sinneskonflikt zwischen den Tuareg und den Islamisten. Die waren sich dann plötzlich nicht mehr so einig, als man nicht nur mehr gewonnen hat. Und dann ging das Ganze eben in sehr viele Sidequests auf. Also dann gab es politische Debatten drüber, dann gab es einen Militärputsch, dann gab es noch einen Militärputsch. Also die Putschisten wurden von den Putschisten weggeputscht. Ich mache jetzt das alles schon sehr schnell. Das alles schon während die Deutschen dort waren. Und am Ende des Tages, glaube ich, sind wir in einer Situation, wo es nicht wirklich Gewinner gibt.
Ja, also jetzt, ich will nochmal, weil das lässt sich auch ein schöner roter Faden dann spannen. Also nachdem die Tuareg und die ganzen halt Terrorgruppen dann sich Richtung Hauptstadt gemacht haben und Timbuktu erobert haben, du hattest dann noch diese grausamen Bilder, weil Zivilisten waren halt die großen Leidtragenden. Du hattest dann verschiedene Terrorgruppen, die sich dann untereinander verfeindet haben, dann sind die einen zu denen und haben ihre Scharia-Steuer bei denen einkassiert, dann haben die anderen aber Auge gemacht, dass die mit der anderen Terrorgruppe zusammengearbeitet haben. So ist halt eskaliert und es sind dann diese Einbilder bekannt geworden, als die Franzosen im Januar 2013 Timbuktu zurückerobern und man sieht halt hier dann Hollande, der dann als französischer Präsident auch in Timbuktu sich zeigt und dann gibt es hier dieses ganz bekannte Bild, wo halt sein Personenschützer halt übelste Panik macht, weil Hollande halt so mitten in der Masse von halt schwarzen Afrikanern aus Mali halt, alle wollen ihn anfassen und einmal hier alle so, Viva la France und hier Papa Hollande und danke hier, dass du uns befreit hast und da gibt es halt diese Szene, wie Frankreich dann Timbuktu freigekämpft hat. Später wird es nämlich nochmal spannend, dann sehen wir nämlich die gleichen Leute, die alle jetzt hier auf diesem Bild Papa Hollande irgendwie wie so einen Helden oder einen Heiligen anfassen wollen, die werden nämlich 10 Jahre später dann genau das Gegenteil tun und Bilder hochheben mit hier tot den Franzosen und ihren Alliierten und die Russen sollen reinkommen. Also das ist nochmal so ein roter Faden, den ich spannen wollte. Aber das war so der Beginn und dann fängt eben 2013 auch die UN-Resolution an. Der Einsatz hieß MINUSMA und das große Ziel dieser UN-Mission war halt hier Security, Stabilization and Protection of Civilians. Also das war wirklich der Ansatz der Mission, dort die Stabilisierung und die Zivilisten zu schützen. Das war die große MINUSMA-Mission der Bundeswehr, wo wir teilweise mit über 1000 Soldaten dort waren. Und unser großer Auftrag war eben die Aufklärung. Jetzt nicht im Sinne hier dritte, vierte Klasse Aufklärung, sondern halt wirklich Augen am Himmel, Drohnen oder hier auch teilweise Luftbetankung haben wir eben beobachtet, was dort passiert ist. Nebenbei lief noch eben der Einsatz der Europäischen Union, also auch eine spannende Geschichte, also der nannte sich EOTM. Das war die Geschichte, wo wir dann die malischen Soldaten ausgebildet haben. Mhm. Also das waren diese Einsätze, die parallel nebeneinander liefen. Und hier zeigen sich halt dann schon die ersten Schwierigkeiten. Und das hat mich so ein bisschen auch an unsere letzte Folge erinnert, als Huntington davon gesprochen hat, dass der Westen halt versucht, irgendwie seine westlichen Ideale oder seine westlichen Prinzipien einfach überzustülpen, weil du hattest da eine ganz andere Kultur. Weißt du, wir haben denen einfachste infanteristische Tätigkeiten beigebracht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, durchzuzählen, wenn du als Gruppe unterwegs bist. Stell dir vor, du bist halt im Dunkeln unterwegs als Soldat und du musst halt als Gruppenführer sicherstellen, dass alle immer da sind, wenn du die nicht sehen kannst im Dunkeln, also lässt du immer von vorne beginnen bis 10 durchzählen. Und kriegst du von hinten dann die Meldung wieder durch, 10 alle da. Und sowas haben wir denen beigebracht, ja, und stellt sich raus, ja, die können nicht lesen, die können nicht schreiben, die können nicht rechnen. Und man denkt sich jetzt, hä, wie, die können nicht rechnen? Du kannst die fragen, wie viele Geschwister die haben, und die können auf diese Frage nicht antworten. Die können dir den Namen all ihrer Geschwister aufzählen, die können dir aber nicht sagen, ob es jetzt 4 oder 5 sind. Und da fand ich einen Absatz aus diesem Artikel, den ich eingangs erwähnt hatte, von Herrn Seliger, der dann so viral ging, habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil er kritisiert, oder da muss ich richtig schlucken, er kritisiert die Art und Weise, wie die Bundeswehr oder Deutschland versucht hat, Mali zu stabilisieren und die Armee aufzubauen. Und jetzt möchte ich hier diesen einen kurzen Absatz vorlesen. Da gibt es die Geschichte eines deutschen Offiziers, der malische Soldaten lehren sollte, wie sie gemäß humanitärem Völkerrecht mit Kriegsgefangenen umzugehen haben. Nachdem der Oberst den Unterricht beendet hatte, betrat ein malischer Offizier das Unterrichtszelt und sagte, die Soldaten sollten vergessen, was sie gerade gehört hätten. Dann sagt er, wenn ihr Gefangene habt, handelt wie bis anhin. Zuerst erschießen, dann verbrennen. So können die bösen Geister nicht wiederkommen. Und wenn ihr Tuareg gefangen nehmt, unter keinen Umständen einsperren, denn sie können durch Wände gehen. Sofort erschießen. Merkt euch das. Was macht es mit dir?
Meine Meinung dazu öffentlichkeitsfähig ist. Was soll man dazu noch sagen? Ich finde es schon schlimm, wenn Leute an Dinge glauben, die ich nicht sehen kann und sich deswegen nicht beweisen lassen. Aber wenn man glaubt, weil jemand eine andere Herkunft ist, dass er durch Wände gehen kann, das ist auf einem Level belämmert, dass ich dazu eigentlich gar nichts mehr zu sagen habe.
Ja, und da kommen
abgesehen mal davon, dass das natürlich starke Menschenrechtsverletzungen nach sich zieht, solche Aussagen.
Ja, es zeigt doch auch irgendwie den Unterschied auf, also wir versuchen hier dann die UN-Charta irgendwie darzustellen und denen zu erklären, wie man mit Kriegsgefangenen umgeht, und die sind halt auf dieser Ebene, ja, okay, die können durch Wände gehen, also nehme ich lieber keine Kriegsgefangenen. Also das sind ja da zwei Welten, die aufeinander stoßen, und es war ja bekannt, aber wie macht man das? Ich meine, Scholz hat jetzt bei der Rede dann am Abschlussappell gesagt, es war richtig, die damalige Chance für Frieden zu ergreifen und das Land und seine Bevölkerung zu schützen.
Was ich an dieser Scholz-Aussage kritisieren würde, ist, sie folgt halt auch wieder so einem typischen europäischen Argumentationsmuster. Wenn er sagt, die Chance für Frieden zu ergreifen, dann meint er das ja so, wir stärken die guten Kräfte in diesem Land, um gegen die Bösen zu besiegen und das Land ein für alle Mal zu stabilisieren. Wann hat sich das jemals im Zuge solcher Missionen machen lassen? Erstens. Und zweitens, wer sagt denn, dass die an der Regierung Befindlichen denn hier die Guten sind? Also nur weil wir im europäischen Sinne immer so das Gefühl haben, hey, Staat, das muss sich an Regeln halten, das ist alles richtig so, das ist gut, das muss sich an der Meinung des Volkes orientieren. Es ist in Afrika nicht so. Oftmals sind die einst Rebellen waren, sitzen heute im Staat und morgen sitzen sie nicht mehr im Staat und sind wieder Rebellen. Das sind dieselben Menschen. Einmal sind sie Würdenträger, dürfen sich Präsident, Verteidigungsminister etc. nennen, und das andere Mal würden wir sie als Gauner beschreiben. Es sind aber dieselben Menschen. Insofern, dadurch, dass das halt so verschwimmend ist und austauschbar ist, würde ich sagen, dass es bei solchen Konflikten dieses Gut-Böse-Schema, dieses Frieden in diesem Sinne, der Stärkung des einen über den anderen, eigentlich gar nicht geben kann. Beziehungsweise es immer ein Ablaufdatum hat, weil wenn du eben nicht mehr dort bist, Ende der Operation Barkhane, unter der die Franzosen dort waren, der Rückzug der Deutschen etc., ergibt sich von alleine, dass sich das Machtverhältnis wieder verschiebt, dann kommt jemand anderer und dann ist wieder jemand anderer erfolgreich. Und irgendwie, es hat sich ja sogar schon verschoben, als die Franzosen und Deutschen noch dort waren, nämlich durch den Umstand, dass es einen Militärputsch gab und die Putschisten unter Assimi Goïta, das ist der jetzige Präsident Malis, waren halt der Meinung,
Präsident der Übergangsregierung.
Der Übergangsregierung, die es seit 2 Jahren gibt.
Ja, und die keinen Bock auf Wahlen hat, ja. Länger als 2 Jahre jetzt schon.
Der Meinung ist, nein, mit Wagner ist besser. Weil die wollen halt nicht, die unterrichten dir nicht, Kriegsgefangene nehmen und die human behandeln, sondern die machen noch mit, wenn dort ein Massaker geschieht, wie mehrmals tatsächlich passiert.
Genau, jetzt lass mal die Geschichte von Mali noch schnell, ich bin sie schnell ab, damit wir wissen, an welchem Punkt wir uns beschäftigen. Also wir haben dann fast diese 10 Jahre, wo Deutschland, aber vor allem die Franzosen dort sind, die deutsche Mission im Rahmen MINUSMA dann sehr stark eben Aufklärung und Zuarbeiten und der UN so ein bisschen erzählen, was passiert da alles mit unseren Drohnen, während dessen die Franzosen wirklich eine Antiterrormission machen und wirklich da Waffenlager aufheben und gegen die Terrorgruppierungen kämpfen. Dann hier Grundsatz dieser Zusammenarbeit der Franzosen mit Mali war vor allem, dass die Franzosen als ehemalige Kolonialmacht und großes Militär so eine komplette Freigabe hatten. Das heißt, die mussten nichts abstimmen mit der malischen Regierung, die konnten einfach ihr Ding selber durchziehen. Wo sie raiden, die mussten, im Nachhinein haben sie dann eine Meldung abgegeben, okay, wir haben hier Terroristen gejagt, aber man musste nichts mit der Regierung absprechen. Und irgendwann hast du dann eben einen Putsch, der den anderen jagt, du hast einen Militärputsch, dann sind sie unzufrieden mit denen, dann gibt es nochmal einen Militärputsch und dann ist eben Goïta, dieser Oberstleutnant an der Macht, der auch Ausbildungsabschnitte seiner Ausbildung in der deutschen Bundeswehr, an deutschen Ausbildungsstätten der Bundeswehr absolviert hat und der sagt, ja, diese Freigabe für die Franzosen, diese Grundsatzfreigabe, die wollen wir jetzt nicht mehr. Und der entzieht die und die Franzosen sagen dann auf einmal, ja, okay, dann haben wir keinen Bock mehr und wir überlegen uns abzuziehen. Gleichzeitig hast du, und jetzt muss man verstehen, auch wenn die Deutschen dann diese 16.000, 17.000 Soldaten ausgebildet haben, das sind teilweise wirklich schwierige Bilder, auch was dann der Seliger wieder in diesem Artikel berichtet, dass die teilweise keine Waffen hatten oder teilweise halt anstatt halt Waffen Stöcke und dass sie statt Stiefeln halt Sandalen hatten und da gab es diesen einen Ausbildungsabschnitt, wie deutsche Offiziere den gezeigt haben, schreibt alles Seliger in seinem Artikel, wie man Autos auf ID als auf Bomben untersucht, indem man so einen Spiegel drunter hält. Nur für diesen Ausbildungsabschnitt hatten sie diesen Spiegel gar nicht und haben halt dann irgendeinen Stock drunter gehalten. Und dann sind halt die Soldaten, die darin ausgebildet wurden, kurze Zeit später halt irgendwo in ein Gefecht geschickt worden, um gegen Insurgents oder halt gegen Terroristen zu kämpfen und sind meistens dabei gestorben. Und dieser Oberstleutnant als Militär erfahren hat gesagt, ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt nicht von irgendwelchen Softies ausgebildet werden. Ich will von richtigen Kriegern ausgebildet werden. Und da ging es halt los mit diesen Kooperationsvereinbarungen mit den Wagner-Söldnern. Da hattest du erste Bilder, wie Wagner-Söldner auf einmal in Mali auftauchen und dort die Soldaten ausbilden. Und dann war es auch genau so, dass diese kamen. Man hat langsam so offizielle Ausbildungsverträge gehabt mit Moskau, mit Mali. Du hast dann erste Kasernen, die von den Franzosen besetzt sind. Die Franzosen ziehen ab und Wagner-Söldner ziehen in die Kaserne rein. Das heißt, es war so ein richtiger Übergang. Und dann hast du natürlich auch die Wagner-Söldner, die mit auf Raids gehen und halt Dörfer mit anzünden, halt Berge von Leichen sammeln und anzünden und dann halt wirklich auf solchen Raids mit dabei sind und mit Menschenrechtsvergehen dann vergehen, aber halt dafür an der Front die Soldaten ausbilden. Genau das, also die wollten halt von richtigen Kriegern ausgebildet werden. So, Deutschland, wir erinnern uns, hatte ja die Rolle mit Drohnen, das Ganze zu beobachten und was da passiert. Und die haben natürlich auch mit beobachtet, okay, da passiert auch ganz komische Sachen mit Wagner und den malischen Soldaten, die wir auch ausgebildet haben. Was passiert also als nächstes? Die malische Regierung oder Übergangsregierung entzieht den Deutschen die Überflugsrechte. Das heißt, die haben keine Genehmigung mehr bekommen, mit ihren Drohnen halt so beobachten, was da passiert. Und das hat sich dann, Ganze hat sich weiter eskaliert, bis dann irgendwann die UN gesagt hat, oder Mali, die Übergangsregierung zu den Vereinten Nationen gesagt haben, okay, wir brauchen euch nicht mehr, wir wollen euch nicht mehr. Die Vereinten Nationen haben das Mandat beendet. Daraufhin hat die Bundeswehr das Mandat beendet und am 15. Dezember letzten Jahres ist der letzte Bundeswehrsoldat hier aus Mali zurückgekommen. Jetzt ich habe hier nochmal, bevor du rein darfst, nochmal eine einzige Studie von der SWP, die gemacht wurde 2021. Und da ging es um die Frage, warum ist Deutschland überhaupt in Mali? Weil es gab jetzt auch im Rahmen des Abschlussappells zum Beispiel Strack-Zimmermann, viele Politiker, die am Anfang gesagt haben, ich wusste am Anfang gar nicht, was wir dort machen. Und da zeigt sich auch anhand dieser Studie, dass sich auch oft der Grund, warum warum Deutschland sich dort engagiert, sich auch im Laufe der Zeit verändert. Und diese Studie hat eben 6 verschiedene Gründe herausgefunden, die sich dann auch im Laufe der Zeit mehr und mehr verändert haben, warum Deutschland und mit der Bundeswehr in Mali war. Und da möchte ich ganz kurz diese nur erwähnen, damit man halt auch erklären kann, warum. Das erste war das Thema Bündnissolidarität. Erinnert euch hier an diesen Angriff hier in Frankreich, in diesem Club. Das war für die Franzosen so ein bisschen der Auslöser, Auslöser dahin zu gehen und mit der Bitte, ja, Deutschland kommt bitte auch mit. Dann gab es Münchner Sicherheitskonferenz, was waren das? Ich glaube im Jahr 2014, der sogenannte Münchner Konsens. Deutschland will mehr sicherheitspolitisch Verantwortung übernehmen, also Deutschland muss sich ein bisschen mehr pushen, das war auch ein Grund. Dann gab es Deutschland in den Vereinten Nationen, also da gab es damals hier dieses Hobbypferd, was Deutschland in die Vereinten Nationen einbringt, mit eben die Änderung der Sitze im Sicherheitsrat, dass halt mehr Afrika mit implementiert ist und so weiter. Also da wollte sich auch Deutschland im Rahmen der Vereinten Nationen als größerer Akteur pushen, deswegen waren wir da einer der größten Beitragszahler und Unterstützer im MINUSMA. Dann Handlungsfähigkeit der EU. Hier lass mal zeigen, dass Deutschland und Frankreich zusammen auch ohne Amerikaner, auch ohne UN so ein eigenes Ding machen können mit unserer Mission. Dann ging es um das Thema regionale Sicherheit. Das war zum Beispiel für Baerbock immer ganz wichtig. Wie geht es den Leuten dort vor Ort und den Zivilisten vor Ort? Die müssen wir doch schützen und deswegen ist die Bundeswehr da. Und dann am Ende natürlich auch noch das Thema Migration. Du hast die 2 Hauptverkehrsachsen der Mittelmeerroute, die durch Mali durchgehen, wo wir dann Migrationsursachen schon im Urheberland bekämpfen wollen. Und damit zum Kurzumriss des Mali-Einsatzes und die verschiedenen Gründe, warum Mali da war. Und um jetzt den roten Faden nochmal letztendlich zu schließen, wir hatten erst von Papa Olor in Timbuktu, dann habe ich jetzt hier, wie auch diese schwarzen malischen Zivilisten dann hier Schilder hochhalten mit Russland komm rein und tot den Franzosen und Alliierten. Also du hattest auch einen kompletten Shift dann von pro-Frankreich. Man hat gemerkt, das Ganze funktioniert nicht und Zivilisten leiden trotzdem noch und dann hattest du natürlich auch bezahlte russische Kampagnen, sodass wir jetzt gegangen sind. Und es fühlt sich an, als ob man hier den Raum den Russen überlassen hätte. Und hier der Satz von Scholz hier am Ende war, Mali und die gesamte Region zu stabilisieren angesichts der terroristischen Bedrohung, das bleibt wichtig. Der Austausch wichtig, mit den Regierenden wird weiter fortgesetzt, auch wenn es schwierig ist.
Es ist schwer möglich. Jetzt? Und da möchte ich auf den Aspekt zurück, den wir vorhin vor 10 Minuten erwähnt haben, Landesgrenzen. Man darf sich nicht vorstellen, wenn man ein Mandat für Mali hat, dass man die Region befrieden kann. Angenommen, man hat jetzt sogar militärischen Erfolg. Angenommen, du bildest die malischen Soldaten aus, die Ausbildung funktioniert, die nehmen das an, was du willst, die gehen gegen Terroristen vor, die drängen die Tuareg zurück und am Ende des Tages, bist du in Mali erfolgreich. Wo gehen die Terroristen hin? Wo gehen die Tuareg hin? Die ziehen sich über die löchrigen Landesgrenzen, die eigentlich unbeschützt sind, in die Nachbarländer zurück und treiben dort ihr Unwesen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, was beispielsweise in Niger passiert ist, sehr viel von dem, was in Mali der Fall war, ist im Nachbarstaat Niger dann plötzlich auch zur Realität geworden. Und nicht nur nennt man das ja die Sahelzone, sondern mittlerweile gibt es ja auch schon die sogenannte the Coup Area, nennt man das, also die Putschzone, weil es in den Nachbarstaaten ja auch schon sehr viele Militärputsches gab. Da gibt es in Burkina Faso, dem südlichen Nachbarstaat von Mali, den Militärputsch von 22, in Niger den von 2023. Und was haben diese Staaten gemeinsam? Sie waren halt gemeinhin alle pro-russische, anti-westliche Putsches, die mit demselben politischen Charakteristikum gearbeitet haben. Franzosen, Amerikaner, Deutsche, geht nach Hause. Wagner.
Ja, obwohl sie vorher halt Hoffnungsträger des Westens waren. Ich meine, auch als Mali dann so gegen die Wand gefahren ist, so ein bisschen, hat man gedacht, okay, dann verlagern wir alles von Mali hier in Osten ins Nachbarland Niger. Man hat ja dann auch die EU-Mission darüber verschoben und dachte, okay, Niger, die haben wenigstens Bock, die wollen ausgebildet werden, die haben Bock auf uns. Aber dann hattest du da auch gefühlt aus dem Nichts hier diesen Putsch, der kam und dort auch alle, da mussten wir da auch wieder raus.
Staaten wurden jetzt auch aus ECOWAS verstoßen. Also die sind suspendierte, teilweise noch Mitglieder, manche ausgetreten, die jetzt sagen, genauso wie Guinea, das auch ein suspendiertes Mitgliedsland ist, dieses Wirtschaftsbündnis der ehemals 15 westafrikanischen Staaten ist eben um sie ärmer geworden. Und sie haben jetzt eben das Problem, dass sie einerseits politisch von sehr vielen westlichen Staaten, die gemeinhin dort Entwicklungsprojekte machen, abgeschnitten sind. Das heißt, der Fluss des Geldes ist nicht mehr so rapide ins Land. Zweitens, auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Handel, die Möglichkeit des Handels mit den Nachbarstaaten, die eben noch ECOWAS-Mitglieder sind, ist schwächer geworden. Und somit stehen die jetzt vor einer gewissen Sinnkrise. Und jetzt konnte man hören, dass es sich diese drei Staaten, die sich aber untereinander sehr einig sind, programmatisch, Mali, Burkina Faso und Niger, andenken, eine Konföderation oder sowas ähnliches zu gründen, zum Zwecke eines gemeinschaftlichen Wirtschaftsraums und einer neuen Währung, weil die Staaten bezahlen ja dort gemeinhin noch mit CFA-Franc, was eine postkoloniale Währung mehr oder weniger in 1:1 Wertigkeit zum ehemaligen französischen Franc ist, direkt gekoppelt an den Euro. Und da wollen sie gewissermaßen raus. Aber, was sagt man auch in diesem geografischen Raum immer, vor dem Putsch oder nach dem Putsch ist vor dem Putsch. Es kommt wieder sicher dazu, dass der eine oder andere Machtwechsel in diesem geografischen Raum passiert, egal ob jetzt in den Staaten selbst oder in den Nachbarstaaten. Vom Chart konnte man vor ein paar Wochen lesen, dass die Lage sehr undurchsichtig war. Im Endeffekt, glaube ich, ist die Vorstellung davon, den geografischen Raum zu befrieden, wahrscheinlich eine nicht realisierbare. Und das ist jetzt auch die Frage, was dort passiert. Also würde Deutschland aus diesem Auftrag gelernt habend überhaupt nochmal in solche Staaten gehen? Wie ist deine Gefühlslage dazu?
Ja, würde ich dann auch mit diesem Thema schon beenden. Vorher noch aber eine Meldung reinschieben, die ich fast schon ironisch fand, dass sie am selben Tag wie des Abschlussappells von hier internationalen Medien gemacht wurde. Und zwar, du musst dir vorstellen, du hattest eben seit 2021 dann Goiter eben mit diesem Militärputsch an der Macht. Und die haben sich, die bezeichnen sich auch ganz offiziell als Übergangsregierung. Die haben dann auch gesagt, wir besetzen gerade hier nur bis zu den nächsten Wahlen. Die haben dann mehrfach Wahlen angekündigt. Die wurden aber dann meistens, ja, wir sind noch nicht fertig, lass sie nochmal um ein Jahr aufschieben. Eigentlich hätten jetzt schon wieder Wahlen stattfinden müssen, haben aber immer gesagt, es gefällt uns gerade so gut, wir machen länger, lass mal doch keine Wahlen machen. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt erstmal auf unbefristete Zeit gar keine Wahlen. Und jetzt die Meldung letzter Woche während des Abschlussappells, eben die Meldung, dass jetzt hier diese Militärjunta, also die Militärregierung, wie es halt heißt, alle anderen Parteien verboten hat, sowie parteipolitische Aktivitäten, sowie auch jegliche Berichterstattung. Das heißt, du darfst in den Medien auch gar nicht mehr über andere Parteien reden und andere Parteien wurden komplett verboten. Und das ist halt schon wieder okay, krass. Also genau diese Meldung während, es ist schon fast ironisch, oder es ist ironisch, während des Abschlussappells und der Würdigung eben die Meldung, weil wir sind da gekommen, um jetzt einfach zu sagen, auf dem Papier steht stabilisieren und Sicherheit, aber gefühlt halt, um die Leute alle an einen Tisch zu bringen, Kompromisse zu schließen, Demokratie sozusagen. Wir sind gekommen, um Demokratie zu bringen. Und jetzt gehen wir und die schaffen Demokratie ab. Also das finde ich halt, das tut so ein bisschen weh, finde ich. Und jetzt zur Frage, ja, war es das jetzt? Und ich glaube schon nicht, weil man damit irgendwie gegen die Wand gefahren ist oder sowas, sondern eben aus einem anderen Grund, glaube ich, dass Mali zusammen mit Afghanistan stellvertretend für die letzte Seite in diesem Kapitel der Bundeswehr steht, nämlich das Kapitel hier Auslandseinsätze oder die Armee im Einsatz. Das waren wir jetzt gefühlt die letzten bisschen über 20 Jahre, war das unser Steckenpferd. Darauf wurde die Armee ausgerichtet, die Besetzung der Armee, die Ausrüstung der Armee, die Personallage der Armee, das war alles ausgelegt auf Auslandseinsätze. Und jetzt sind wir gerade eben in diesem Shift zurück zum Thema Landesverteidigung, Bündnisverteidigung. 5000 Soldaten, die im Rahmen der Panzerbrigade 45 dann in Litauen eingesetzt werden. Da haben wir halt gerade diesen Riesenwechsel, neues Kapitel oder vielleicht sogar schon neues Buch, das da aufgeschlagen wird.
Back to the roots, könnte man sagen.
Ja, gewissermaßen Back to the Roots, nur halt, dass die Frontlinie nicht mehr durch Deutschland verläuft, sondern halt im Baltikum, also auch nicht schlecht für uns. Aber genau, und jetzt ist man gerade eben, wir sind zwischen den Seiten. Wir sind zwischen den Seiten und alles, was wir jetzt gerade mitbekommen, alle Berichterstattung in der Bundeswehr mit Zeitenwende, brauchen wir mehr Geld und die Soldaten und wir sind zu wenige und brauchen wir Wehrpflicht. Das ist all das, was hier zwischen diesen Seiten gerade passiert, weil wir diesen Übergang brauchen von Armee im Einsatz hin zu wieder Armee in der Bündnisverteidigung oder Armee in der Landesverteidigung oder Armee gegen Russland oder wie auch immer das dieses Kapitel oder dieses Buch dann heißen wird. Und mit Mali jetzt, diesem Abschlussappell am Donnerstag, war das so ein bisschen, das Buch wird zugeklappt. Ich hoffe, ich habe jetzt den Hörern nicht irgendwie das Trommelfeld rausgeballert. Das neues Kapitel und das ist spannend jetzt in dieser Zeit wirklich, es gibt glaube ich keine bessere Zeit, irgendwie Politikwissenschaften zu studieren oder über Sicherheitspolitik zu reden oder darüber zu informieren, deswegen umso besser on point, dass wir hier darüber reden in diesen spannenden Zeiten. Willst du mit einem Gedanken abschließen?
Sache hinzufügen, vielleicht haben sich schon viele echauffiert darüber, welche Kappe ich heute auf habe. das Witzige ist, dass in Salzburg sehr viele Malier gespielt haben und ich habe dort gearbeitet, weiß man gemeinhin. Das heißt, ich habe auch sehr viele Malier kennengelernt und ich weiß darum, es ist eine sehr fußballbegeisterte Nation auch, ich weiß darum, wie gefährlich es für die Scouts auch immer war, dorthin zu fliegen. Du musstest dir praktisch mit dem Flugticket einen Personenschützer von meistens sehr zwielichtigen Organisationen nehmen, der dich dann durchs Land begleitet, damit dir nichts passiert. Einfach nur, damit du 14-Jährigen beim Fußballspielen zuschauen kannst und schauen kannst, wer davon talentiert ist und wer nicht. Und diese 14-Jährigen spielen dort, das ist kein Witz, um ihr erstes Paar Schuhe. Ja, das heißt, da gibt es einen nationalen Talentebewerb, da kommen alle zusammen, die 14 Jahre alt sind und gut im Fußball sind und die spielen dort, um ihr erstes Paar Schuhe und um die Möglichkeit, dort eben dann noch ein paar weitere Jahre in einem professionelleren Umfeld, also nicht, dass es dort irgendwie Rasen gäbe, aber es gibt zumindest gezogene Outlinien und Tore und Schuhe. Und da können sie das erste Mal dann Fußball in geregeltem Maße spielen. Und manche schaffen es dann bis nach Europa und werden zum Sekou Keita, Mo Camara, wer sind noch die großen Kicker dieser Nation, Seydou Keita. Aber das hat mich schon sehr, sagen wir mal, hat meine Sichtweise verändert, wie ich diesen alltäglichen Ansatz von Leuten gehört habe, die halt tatsächlich in Mali waren.
Ja, aber das finde ich einen interessanten Abschlussgedanken, weil man beendet ja nicht das Engagement in Mali. Man hat ja immer noch Entwicklungsministerium und Auswärtiges Amt und genau auf solche kreativen Ansätze, irgendwie durch Fußball, was hier länderübergreifend die Menschen halt irgendwie vereint, lass doch da irgendwelche Ansätze finden, um diesen Ländern zu helfen, um sie zu unterstützen, ohne dass man jetzt gleich hier irgendwie mit der westlichen Keule hier versucht, eine westliche Schablone in das Land reinzuhämmern, um so ein bisschen aus Seligas Kontext zu denken. Also das fand ich einen spannenden letzten Abschlussgedanken von dir. In diesem Sinne, danke euch wieder fürs Zuhören. Gebt uns 1000 Sterne auf allen Plattformen. Das würde uns sehr freuen. Wir machen jetzt jeden Moment die 2000 Follower auf Spotify voll. Mit allen Plattformen übergreifend haben wir schon mehrere Tausend. Da sind wir schon weit über 5000, wenn wir alle Plattformen zusammenzählen. Deswegen, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Spotify unterstützt. Und danke wie auch immer fürs Zuhören. Danke für eure ermutigenden Kommentare. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.